Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ja, es wäre schön, wir hätten unseren Predigttext aus dem 2. Korintherbrief auch in leicht verständlicher Sprache hören können. Und ich könnte meine Predigt in leicht verständlicher Sprache halten. Ich bemühe mich immerhin. Ein Ausleger hat einmal unser Leben mit der Flugbahn eines Balles verglichen. Beim Schlagballweitwurf schmeißt man nicht geradeaus, dann fällt der Ball gleich runter, sondern man schmeißt ihn in die Höhe, er steigt auf, bis er den Scheitelpunkt erreicht hat, dann senkt er sich wieder ab und schlägt schließlich auf der Erde auf. So auch unser Leben, meinte der. Es nimmt seinen Anfang mit der Kindheit, dann kommt der Aufstieg, wir werden größer, wir gehen in die Schule, wir werden erwachsen, gründen Familie, greifen einen Beruf. Irgendwann neigt sich die Aufstiegsbahn dann wieder, die Midlife-Crisis kommt. Wir werden schwächer, wir gehen in Rente, wir werden alt und zuletzt sinken wir ins Grab und werden selbst zur Erde. Dieses Bild passt gut zur Stimmung in diesen Novembertagen. Alles grau, alles düster, fast schon die ganze Woche hier in Gnadenthal. Es passt auch zu dem heutigen Volkstrauertag, wo man der vielen Toten der beiden Weltkriege gedenkt. Es verleitet zu einer pessimistischen und resignativen Weltsicht. Und im ersten Moment scheint der Predigttext aus 2. Korinther 5 in dasselbe Horn zu stoßen. Nur weg aus diesem Zelt, dem sterblichen Leib. Wir seufzen, wir leiden, wir sehnen uns weg aus dieser vergänglichen Existenz. Es klingt so im ersten Moment, als würde Paulus alles Irdische, alles Leibliche verwerfen und für schlecht erklären, wie es die Platoniker taten. Hatte Paulus eine so düstere Weltsicht? Hatte unter Weltschmerz gelitten? Nein, ganz und gar nicht. Er hat in Vorfreude gelebt. Er hat sich in erster Linie nicht irgendwo weggesehnt, sondern hat sich wohin gesehnt? Daheim zu sein, beim Herrn zu sein, in das himmlische Haus eintreten zu dürfen, das Gott für jeden von uns bereitet hat und wozu er uns auch fähig gemacht hat. Gerade dazu, Paulus schreibt das ausdrücklich. Im Philipperbrief sagt Paulus das ganz deutlich, denn unsere Heimat, schreibt er, ist im Himmel. Von dort her erwarten wir auch Jesus Christus, den Herrn, als Retter, der unseren armseligen Leib verwandeln wird in die Gestalt seines verherrlichten Leibes, in der Kraft, mit der er sich auch alles unterwerfen kann. Es geht also nicht um Verwerfung des Irdischen, sondern um Verwandlung. Paulus hat ein Ziel, das über diese Weltzeit hinausgeht. Und dieses Ziel ist uns von Gott verheißen. Ja, Paulus sagt, Gott hat uns dazu fähig gemacht. Und er hat uns sogar als Anzahlung dafür den Heiligen Geist gegeben. Im antiken Wirtschaftsdenken war eine Anzahlung, das ist ein Fachausdruck, den Paulus da gebraucht, das war eine Garantie, dass der Rest auf jeden Fall kommt. Es war wie ein Vertrag, eine Verpflichtung. Wenn Gott uns seinen Heiligen Geist gibt als Anzahlung, dann verpflichtet er sich selbst, uns auch das Übrige zu geben. Das Übrige ist, verwandelt zu werden in die Gestalt der Herrlichkeit Jesu, die himmlische Wohnung betreten zu dürfen, das, was wir jetzt glauben, von Angesicht zu Angesicht schauen zu dürfen. Lebenskurve des Paulus und überhaupt der ersten Christen hat sich also nicht im Scheitelpunkt wieder nach unten gewandt, sondern sie wurde von Gott wie aufgefangen und über sich hinausgehoben in die himmlische Herrlichkeit und in die reale Gemeinschaft mit Jesus. Natürlich sind die ersten Christen auch körperlich gestorben. Und das ist jetzt genau, womit Paulus ringt. Er würde lieber gleich noch zu Lebzeiten verwandelt werden, anstatt den Umweg über das leibliche Sterben antreten zu müssen. Das geht uns wahrscheinlich allen so. Gell? Er schreibt es auch den Thessalonichern, wir werden nicht alle sterben, wir werden verwandelt werden, in einem Augenblick beim Schall der letzten Posaune. Ja, das wäre schön. Die meisten von uns werden den Umweg über das Sterben antreten müssen. Aber was da Paulus sagt vom Überkleidetwerden anstelle des Entkleidetwerdens, das bezieht sich genau darauf. überkleidet werden, das ist die Verwandlung in den Herrlichkeitsleib Jesu. Aber Paulus relativiert das dann auch gleich wieder, denn er sagt, so oder so, wir haben eine Verheißung, wir haben eine Berufung und unser Lebensziel ist im Himmel bei Gott. Das ist nicht Weltschmerz, das ist lebendige Hoffnung. Warum betont Paulus das aber so stark? Wenn wir ein wenig in die Abschnitte vor unserem Predigtext schauen, wird das gleich deutlich. Paulus erzählt davon den Verfolgungen, die er erdulden muss, der Lebensgefahr, in der er immer wieder schwebt, wie er in die Enge getrieben und von allen Seiten gehetzt wird und manchmal nicht mehr ein- noch ausweist. Wir brauchen uns nur die Bilder von den Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln vor Augen zu führen, die Camps an der weißrussischen Grenze, die Ertrinkenden im Mittelmeer. Dann können wir uns vorstellen, wie diesen Menschen zumute ist. Und die Christen unter ihnen werden sich an der Hoffnung aufrichten, dass ganz am Ende der himmlische Herr auf sie wartet, nicht nur Deutschland. Ob sie nun das Land ihrer Träume erreichen oder nicht, es kann nicht ihre letzte Heimat sein. Es ist auch nur vorläufig. Es herrschen dort auch nur irdische Verhältnisse. Und die lassen oft genug den Traum von einem unbeschwerten Leben platzen. So erleben es ja viele, die dann bei uns ankommen. In so einer Lage sagt man sich zu Recht, wie gut, dass das Beste noch kommt. Dass der Herr kommt, der diese Welt richten, aufrichten und ausrichten wird. Danach sehnen wir uns. Dort möchten wir letzten Endes alle hin. Und deshalb, sagt Paulus, suchen wir unsere Ehre darin, Jesus zu gefallen, egal wo wir sind, bei ihm oder noch in dieser Fremde, wie er es nennt. So ist unser ganzes Leben von dem einen erfüllt, Jesus zu gefallen, weil wir bei ihm sein wollen und werden. Das irdische Leben taugt also nicht nur zum Wegschmeißen, sondern es taugt dazu, Jesus zu gefallen. Es ist ein Übungsplatz. Die Hoffnung auf Jesus gestaltet unser ganzes Leben, auch das alltägliche Leben. Jemand hat das die eschatologische Existenz genannt. Das heißt, dass alles in unserem Leben ausgerichtet ist auf den kommenden Herrn. Darauf kommt Paulus zum Schluss dann zu sprechen. Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Er scheint das ganz ohne Beklemmung zu sagen. In den Versen zuvor hat er sich ja noch darauf befreut, Jesus zu begegnen. Er sagt das also ohne Angst und ohne Vorbehalte. Er erwartet von Christus nur Gutes. Lohn. Jeder wird seinen Lohn bekommen, schreibt er, nicht seine Strafe. Der Lohn mag unterschiedlich ausfallen, je nach dem Guten oder Bösen, das sich in einem Leben findet. Und wahrscheinlich ist das ziemlich gemischt in jedem Leben. In 1. Korinther 3 schreibt Paulus, dass jeder, der auf dem Grund Jesus Christus gebaut hat, gerettet werden wird. Manche allerdings, so schreibt er, wie durch Feuer hindurch, wenn ihr Lebenswerk keinen Bestand hat, aber gerettet. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Das ist Jesus Christus, so heißt es bei Paulus dort. Und dieser Grund trügt nicht. Er steht fest, er ist zuverlässig. Unser irdisches Leben ist dazu da, auf diesem Grund zu bauen, dass wir uns Jesus anvertrauen, uns auf ihn verlassen. Das Gericht über unsere Sünde hat er ja bereits getragen, damit wir Zugang zu den Verheißungen haben, dem ewigen Haus bei Gott im Himmel, wo das Sterbliche vom Leben verschlungen wird und wo wir unsere wahre Heimat finden. Insofern ist es gar nicht schlecht, wenn es mal graue und trübe Tage gibt, weil sie uns dann erinnern, dass es auch noch eine andere Sonne gibt als die, die hinter den Wolken scheint und dass wir dahin wollen. Denen, die meinen Namen lieben, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit. Das ist mein Konfirmationsspruch. Das alles relativiert unser Verhältnis zu unserer konsumgesättigten Zeit. Es relativiert unsere Wünsche und Hoffnungen im Irdischen, unsere Orientierung an materiellen Gütern. Es nimmt uns nicht unsere Verantwortung, wie wir in dieser Welt leben und mit ihr umgehen. Aber es stellt unseren Umgang mit ihr in die rechte Perspektive. Denn auch die Welt wartet auf die Erlösung. Es ist das Seufzen der Kreatur, von dem Paulus im Römerbrief spricht. Und wir seufzen manchmal mit und können nur mit den letzten Worten der Bibel beten, Amen, Ja, komm, Herr Jesus. Wie gesagt, das ist nicht Weltschmerz. Das ist die Sehnsucht nach der neuen Welt Gottes, nach der wir uns alle ausstrecken. Darum singen wir im Gottesdienst und auch jetzt nachher wieder Maranatha, der Herr kommt. Amen.